Wir fangen an mit Gebet. Herr Jesus, wir haben eben von der Hoffnung gesungen. Und da brauchen wir eine ganze Menge, wenn wir an die Situation in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Ehen denken. Herr, du siehst da so viel Resignation. Da ist Hoffnung ganz wichtig. Und so nutze doch diesen Abend, dass du in uns selber die Hoffnung wächst, den Glauben mehrst an dich, den schöpferischen Gott, der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei, der aus jeder Krise etwas Gutes, einen Segen machen kann. Herr, der das Unmögliche möglich macht. Herr, wecke in uns diesen apostolischen Glauben und hilf, dass wir ihn weitergeben können an resignative, an verzweifelte Menschen und gerade auch an Familien und Ehen, wo es kriselt. Herr, hilf, dass deine Christenheit wirklich wieder eine alternative Gesellschaft wird, eine anders geborene Menschheit, die der Welt zeigt, dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Ja, und so segne diesen Abend, gib Kraft zum Hören und Reden und hab Dank, Herr, dass dieser Abend möglich geworden ist. Hab Dank für die Bewahrung unterwegs und lass deinen Segen mit uns gehen. Amen. So, ja, wir sind hier nicht zum allerersten Mal, zwar nicht in Lugau, da sind wir schon zum ersten Mal, aber die Gegend ist uns schon geläufig, schon von früheren Diensten. Stolberg waren wir mal und in Leukersdorf und dann etwas weiter südlich, Schwarzenberg. Jo, und wir sind natürlich immer gerne in Sachsen. Einmal, weil wir selber von hier kommen, das heißt mit einer kleinen Einschränkung. Meine Frau ist aus Sachsen-Anhalt, ich bin aus Leipzig, Markkleeberg, aufgewachsen, geboren im Sudetenland, mit 1,5 Jahren als kleines Windelkind auf dem Schoß meiner Mutter durchs Erzgebirge gefahren worden. So verbindet uns eine ganze Menge hier mit dieser Gegend. 60 bin ich rüber nach dem Westen, ein Jahr vor der Mauer. Meine Frau, die war da schon etwas früher und wir haben uns in Berlin, in West-Berlin kennengelernt und sind eigentlich geistlich gesehen Spätzünder, haben also erst relativ spät das Leben im Glauben und vor allen Dingen auch eine Ehe unter den Segnungen Gottes kennengelernt. Ich war 27, so plus minus. Und ja, bei Billy Graham 1970 bin ich zum Glauben gekommen. Im letzten Semester meines Theologiestudiums. Sowas gibt's auch. Und da bin ich heute natürlich noch sehr dankbar. Aber dass die Ehe dann eine Erneuerung erfuhr, das war dann auch nicht von jetzt auf eben, sondern da gab's dann noch ein paar Krisen zu bewältigen, womit ich nicht sagen will, dass es heute keine Krisen mehr gibt. Aber das Leben mit Christus ist natürlich doch etwas ganz anderes, weil man weiß, wohin. Und das haben wir nicht nur in puncto Ehe, aber eben auch in puncto Ehe und Familie sehr oft erfahren. Und deswegen ist das sozusagen fast ein zweiter Beruf geworden. Angesichts vieler Ehenöte, angesichts vieler Einladungen und Vorträge und Seminare, ich glaube, wir haben mittlerweile so 300-400 Eheseminare gehalten, ist natürlich uns das Ehethema sehr ans Herz gewachsen. Aber das Schönste ist, wir erleben immer wieder, dass wirklich das Wort Gottes eine unerhörte Aktualität hat. Und dass Menschen tatsächlich neue Hoffnung gewinnen und ja ihre Krisen ganz neu sehen lernen, aber nicht nur sehen lernen, sondern auch anpacken mit Gottes Hilfe. Und dann ist plötzlich eine Ehekrise gar keine Katastrophe mehr, sondern ein Knoten, ein Wachstumsknoten, wie so in einem Halm, nicht wahr? Der auch bestimmte Knoten braucht, damit die Stabilität wächst. Also freuen wir uns über jede Gelegenheit, das biblische Wort zur Ehe weiterzugeben. Ist natürlich jetzt kein Eheseminar, ist klar. Ein Eheseminar dauert mindestens ein Wochenende. Das geht dann von Freitag bis Sonntag. Aber so ein kleiner Extrakt ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz nützlich und hilfreich. Wir haben gebetet, dass der Herr sein Wort segnet. Und ich freue mich natürlich, dass Alt und Jung vertreten ist. Sehr schön. Wir laden auch immer zu den Eheseminaren Befreundete und Verlobte ein. Und manchmal sind auch Leute dabei, die schon 40, 50 Ehejahre hinter sich haben. Ist doch wunderbar. Und wer nicht mehr verheiratet oder überhaupt nicht verheiratet ist unter uns, der kann genauso gut hinhören. Denn es gibt unzählige Möglichkeiten, anderen Menschen etwas weiterzugeben, weiterzusagen. Gott ist der beste Seelsorger, Gott ist aber auch der beste Missionar. Der öffnet Türen, der gibt Gelegenheiten und man staunt, ja, wie er sich dann mit uns armen, schwachen, elenden, sündhaften Menschen abgibt und aus uns und durch uns dann etwas weitergibt zur Ehre seines Namens. Ja, und ich freue mich noch ganz besonders, immer wenn ich in landeskirchlichen Gemeinschaften tätig bin und eingeladen bin, weil ich durch eine Schwester, Kindergartenschwester in einer Landeskirchengemeinschaft, damals in Berg in Oberfranken, zum Glauben gekommen bin. Also zumindest indirekt, denn die hat mich dreimal eingeladen, zu Billy Graham zu kommen. Zweimal habe ich abgelehnt, weil ich keine Lust hatte und keine Meinung. Kurz vor meinem theologischen Examen stand. Und beim dritten Mal fiel mir kein Argument mehr ein. Und dann habe ich gesagt, na Schwester Lina, weil Sie sich immer so lieb um unseren Elmar, unser jüngstes Kind. Das insgesamt älteste Kind, aber damals unser einziges und junges Kind, gekümmert haben. Deswegen will ich mitgehen und an dem Abend hat es bei mir dann gefunkt. Ja, zur Ehearbeit direkt sind wir dann doch ziemlich viel später gekommen. Erstmal galt es an der eigenen Ehe vieles aufzuräumen. Dann wurde ich Studienleiter im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen. Pastor Heinrich Kemner ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der dieses geistliche Rüstzentrum da oben aufgebaut hat in der Lüneburger Heide. Und dort habe ich natürlich mit jungen Leuten zu tun gehabt und da kommt das Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität und natürlich auch Ehe auf die Tagesordnung. Und da sind wir dann, ja, ob wir wollten oder nicht, gefordert gewesen und eingestiegen. Einmal sagte mein Student, Herr Kochlobius, Sie waren vielleicht mal ein ganz guter Gemeindepfarrer, aber hier als Studienleiter eignen Sie sich gar nicht. So, ich vielen Dank für die Offenheit. Und das ist mir dann doch so nahe gegangen. Ich konnte nicht einschlafen. Und da sagt mir meine Frau ein Wort, und was mir gar nicht gefallen hat. Ich hätte eigentlich angenommen damals in dieser Nacht, dass sie jetzt sich ein bisschen um mich kümmert und mich tröstet. Nein, sagt sie. Warum lässt du den Kopf so hängen? Durch diese Kritik eines Studenten kannst du dich doch nicht aus der Bahn werfen lassen. Du weißt ganz genau, dass wir hier nicht aus eigenem Wunsch und aus eigenem Vorhaben sind, sondern dass du einen Ruf bekommen hast. Und du weißt ganz genau, dass ich zu dir stehe. Und es gibt keinen Grund, jetzt zu resignieren. Und jetzt bitte ich dich, dass du betest. Hat sie in der Nacht ziemlich fordernd gesagt. Und siehe da, ich habe es gemacht. War eine der besten Ideen, die ich je hatte. Dass ich damals nicht unwirsch reagiert habe, sondern gebetet habe. Und am nächsten Morgen war die Sache wirklich gegessen. Die Sorgen waren weg. Neuer Schwung war da. Und Gott hatte dieses Gebet erhört. Und vor allen Dingen Mir ist eine biblische Weisheit damals klar geworden. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Habe ich gemerkt, das war die Hilfe, die Gott mir durch meine Frau hat zuteil werden lassen. Und das habe ich dann irgendwann beiläufig damals im Rüstzentrum bei einer Bibelstunde erzählt, wie aktuell doch die Bibel ist. Denn genau das sagt ja Gott, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und da kamen dann Leute und sagten, ja, das wollen wir ein bisschen ausführlicher hören. Und so kam die Ehearbeit. Und wir haben bis jetzt, das ist ja nun schon über 30 Jahre her, an unserem Konzept überhaupt nichts geändert. Warum auch? Gottes Wort ist ewig aktuell. Im nächsten Jahr feiern wir unsere goldene Hochzeit. So der Herr will und wir leben. Freuen wir uns jetzt schon. Planungen sind schon im vollen Gang. 4 Kinder haben wir, 8 Enkelkinder. Ja, vieles auf und ab natürlich, auch in unserer eigenen Ehe erlebt. Aber das soll jetzt nicht Hauptthema sein, sondern wir steigen in dieses Thema ein und ich möchte es in 3 Etappen einmal anpacken. Wir wollen uns erstmal über den Wert der Ehe überhaupt verständigen. Sie ist ja keine menschliche Erfindung, sondern eine göttliche Stiftung. Da gehen schon die Meinungen sehr auseinander, denn viele meinen, die Ehe ist ein Vertrag, den man beginnen und den man auflösen kann. Und da wollen wir erstmal sehen, was Gottes Wort dazu meint. Und im zweiten Teil will ich dann etwas praktischer werden, wobei der erste Teil auch schon sehr praktisch sein wird. Aber er legt eben das Fundament. Im zweiten Teil gibt es dann ein paar Gedanken zur Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Wenn das nämlich nicht beachtet wird, staut sich viel Frust an. Weil man den anderen immer durch die eigene Brille sieht und meint, ja Mensch, das müsste er doch sehen, das müsste er doch spüren. Aber er macht es einfach nicht, weil er ganz andere Schwerpunkte, ganz andere Ideen, ganz andere Vorstellungen hat. Manchmal unter demselben Begriff etwas ganz anderes versteht. Und so kann man also tatsächlich auch als Christ aneinander vorbeileben. Und wir haben ja nur viele Christen auch in den Seminaren kennengelernt und immer wieder festgestellt, dass es da auch so manchen Leerlauf gibt. Und nicht nur Leerlauf, sondern auch Schlimmeres. Also, da lohnt es sich dann bestimmt ein bisschen zuzuhören, wenn es um die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau geht. Und im dritten Teil wollen wir uns dann einfach nochmal ein göttliches Konzept angucken, wie eine gute Ehe besser werden kann. Also was da nun an minimalen Voraussetzungen eingefordert wird. Oder anders gesagt, was die wichtigsten Voraussetzungen für eine gelingende Ehe sind. Da gibt es ein biblisches Wort, das fasst im Grunde alles zusammen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und die zwei werden eins sein. Wunderbares Wort, voller Tiefgang. 1. Mose 2, 24. Darüber wollen wir dann im dritten Teil ein bisschen nachdenken. Aber jetzt steigen wir mal ein. Die Ehe, eine göttliche Stiftung und Wohltat. Das muss man natürlich sich auch erstmal wieder klar machen, dass die Ehe eine Wohltat ist. Denn angesichts mancher Medien, mancher Filme, Fernsehserien, mancher Erfahrungen mit Freunden und Nachbarn, ist man ja nicht unbedingt geneigt, die Ehe als eine Wohltat anzusehen. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten, die nicht verheiratet zusammenlebt. Und wir sprachen über Scheidungsprobleme. Und da sagte sie auch, na, wenn ich das so alles sehe, in was für Krisen die Ehen heute kommen, wann heirate ich am besten überhaupt nicht. Das ist eine Einstellung heute, die ziemlich verbreitet ist. Ja, wo ist da die Wohltat? Und die wollen wir jetzt, denke ich mal, versuchen zu entdecken. Ich fange nicht bei der Ehe an, ich fange bei Gott an. Denn die Ehe ist eine Tat, oder besser gesagt, eine Stiftung Gottes. Und deswegen muss man Gott erstmal wieder in den Blick nehmen, um sein Werk zu verstehen. Das ist immer gut, wenn man den Urheber sich anguckt, wenn man die Tat des Urhebers verstehen will. Gott ist ein dreieiniger Gott. Ein frommer Jude hält sich da die Ohren zu. Ein frommer Muslim auch. Die wollen von der Dreieinigkeit gar nichts wissen. Aber für uns ist das Inbegriff unseres Glaubens, dass sich Gott in drei Personen offenbart. Vater, Sohn, Geist. Und dass diese drei Personen in einem engen Verhältnis zueinander, miteinander, füreinander leben und stehen. Und dass im Grunde eine Person für die andere da ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein richtiges Gottesbild haben, richtiges Gottesverständnis. Und einfach mal neu entdecken, wie der Vater für den Sohn und der Sohn für den Vater da ist. Der Sohn für den Geist, der Geist für den Sohn, der Geist für den Vater, der Vater für den Geist. Darüber könnte man jetzt natürlich eine ganze Predigt halten. Ich will mich aber beschränken auf Hebräer 1, eine ganz wichtige Stelle, die mir so richtiger Kronleuchter war, wo ich vieles neu entdeckt habe, auch zu meinem eigenen Vatersein. Wie dieser Vater im Himmel, um nur einige Aspekte mal herauszugreifen, seine eigene Vaterschaft dem Sohn, seinem Sohn, Jesus, immer wieder neu bestätigt. Und wie viele Väter haben wir heute, die sich irgendwann und irgendwie einfach abwenden von ihren Kindern. Und dieser Vater bestätigt seine Vaterschaft immer wieder aufs Neue. Du bist mein geliebter Sohn. Und du bleibst es. Ganz wichtig. Ich schätze einen Religionslehrer sehr, damals in West-Berlin. Der hat mir so den Blick geöffnet für die deutsche Geistesgeschichte und Kultur und Philosophie. Aber an einer Stelle war er mir kein Vorbild, dass er zu seinem Sohn einmal gesagt hat, du bist nicht mehr mein Sohn. So was ist schlimm. Darf man nie weder denken noch sagen. Der himmlische Vater bestätigt seine Vaterschaft immer wieder neu. Er erschafft die ganze Welt durch die Hand seines Sohnes. Er drückt ihn nicht weg und sagt, nur pass mal schön auf, wie ich dir das jetzt vormache. Nein, er sagt, du kannst es, du schaffst es. Das mache ich durch dich, durch deine Hände. Muss man sich auch immer wieder mal klar machen. Ja? Was trauen wir unseren Kindern zu? Wie ermutigen wir sie und wie stabilisieren wir ihre Persönlichkeit? Und wie dieser himmlische Vater seinen eigenen Charakter in seinen Sohn hineinlegt, ihm nicht nur äußere Güter und Gaben anvertraut, was ja viele Eltern zweifellos machen, sondern auch an seinem Charakter Interesse hat. Charakterschulung an Christus treibt, kann man alles nachlesen im Hebräerbrief. Und wie er seinem Sohn das ganze Erbe in die Hand gibt, wie viele Krisen in den Familien und in den Verhältnissen zwischen Kindern und Eltern und Kindern entstehen dadurch, dass Eltern nicht abgeben können. Dass die Dinge nicht geklärt sind. Dass man die Kinder zappeln lässt. Ich habe neulich erst jemand gesagt, nun gib doch endlich mal dieses Stück Erbe, um das es damals ging, deinen Söhnen ab. Du siehst doch, dass zumindest der eine in finanziellen Nöten ist. Das fällt vielen Vätern gerade anscheinend ausgesprochen schwer. Also abgeben bis hinein in Autoschlüssel. Also unser zweiter, an den erinnere ich mich bei der Gelegenheit, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen auch schon mal gegangen sein. Als er seinen Führerschein gemacht hatte, kam er natürlich auch immer an. Kann ich mal einen Autoschlüssel haben? Und ich war monatelang sehr zugeknöpft. Hab gesagt, sehe ich gar nicht ein. Warum? Ja, so ein schönes Fahrrad, das ist ziemlich frisch da in der Garage. Und jetzt kommst du dann mit dem Auto. Und der sagte, du, ich habe den Führerschein gemacht. Ja, bitte gib mir Gelegenheit. Und ich sage, sehe ich gar nicht ein. Ja, naja, also es ging nicht schön. Vorwärts mit uns beiden, irgendwann war Sendepause. Und da fällt mir Hebräer 1 ein. Dass der Vater sein ganzes Erbe in die Hand seines Sohnes gibt und ich nicht mal den Autoschlüssel. Und ich kam mir so schäbig vor. Und da hat es einen Klick gemacht und da habe ich einen Gutschein geschrieben. 500 Autokilometer frei. Am nächsten Morgen zum Frühstück unserem Gero auf den Tisch gelegt. Hat nicht schlecht gestaunt. Und sagte, was ist denn jetzt in dich gefahren? Ich sage, Hebräer 1. So praktisch ist die Bibel. Also dieser Gott ist der Gott, der die Ehe gewollt und erschaffen hat. Und das ist ganz wichtig. Denn Ehe funktioniert nach demselben Prinzip des Füreinander-Daseins. Der Mensch ist zur Ebenbildlichkeit geschaffen, das wissen wir alle. 1. Mose 1. Aber wissen wir auch, dass es ein spezifisches Ebenbild gibt, des Mannes und der Frau? Das ist mir auch erst im Laufe der Ehearbeit allmählich klar geworden, dass Gott seine beiden wichtigsten Charakterzüge im Mannsein und im Frausein verkörpert. Und dass er das dann auch benennt, indem er den Mann beruft zum Hauptsein und die Frau beruft zum Hilfesein. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Also für mich war das eine mittlere Offenbarung. Gott ist Haupt. Und was heißt Haupt? Kann man nachlesen, 1. Korinther 11, Vers 3. Haupt ist nicht eine Kommandozentrale, sondern Haupt ist ein Fürsorgeorgan. So wie unser Kopf sich um den Leib kümmert. So sagt Gott, lieber Mann, so sollst du dich um deine Frau kümmern. Und guck mich an, wie ich das mache. Ich bin Haupt für Christus und Christus ist dein Haupt. An Christus kannst du lernen, was Hauptsein bedeutet. Und dann kannst du nämlich auch Haupt sein für deine Frau. Und dann kann deine Frau das auch akzeptieren und annehmen. Und dann merkt sie, im Hauptsein steckt eine göttliche Bestimmung drin. Diese Dinge, die muss man eben sich wirklich ja vom Nullpunkt an wieder klar machen. Denn Hauptsein ist natürlich heute in Verruf geraten. Ja, man kennt Hauptstraßen und Hauptmänner und Hauptsachen und denkt immer, das ist ja was Besonderes irgendwo da oben. Biblisch gesehen ist Hauptsein Fürsorge, Verantwortung, Schutz, das ist ein Haupt. Und man muss sich nur den Kopf angucken. Der Kopf, der normale, gesunde Kopf, der kümmert sich um seinen Leib. Wenn der Leib auf irgendwelchen Nervenbahnen hier oben signalisiert, du, ich hätte ganz gern mal jetzt ein frisches Wasser. Ja, da steht es schon bei mir. Dann sagt der Kopf, halt deine Kopf. Dann sagt der Kopf nicht, halt deine Klappe, sondern dann sagt der Kopf, das kriegst du. Jeder normale Kopf kümmert sich um den Leib. Und wenn der Leib sagt, Mensch, ich bin müde, dann sagt der Kopf, ja bitte, dann und dann, dann gehen wir in die Falle. Ja, so ist das. ein schönes Bild. So dürfen wir Männer besorgt sein um unsere Frauen. Und noch was Schönes an diesem Bild. Der Kopf hängt ziemlich unlösbar mit dem Leib zusammen. Bei der Französischen Revolution wurden 7000 Leute geköpft. Da war dann nichts mehr von Verbindung zwischen Kopf und Leib. Jetzt im Irak werden wieder Leute geköpft. Furchtbar. Aber normalerweise hängen die zusammen. Und ein Kopf kann ohne Leib und ein Leib ohne Kopf nicht existieren. Haben wir uns das schon mal klar gemacht? Wie eng Gott Mann und Frau zusammenkoppelt? Unlösbar? Wir haben noch keine Ehe zur Scheidung geraten. Das geht doch nicht. Natürlich kann ich exekutieren. Das kann ich. Ich kann Köpfe abschneiden. Aber ich will mich daran nicht beteiligen. Also Haupt sein, etwas Besonderes. Hilfe sein, auch etwas Besonderes. Dieser Gott ist nicht nur Haupt, der ist auch Hilfe. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Gott ist Haupt und Hilfe zusammen und er lässt im Mann sein, sein Haupt sein. Wie soll ich das ausdrücken? Verkörpern, vermenschlichen, Mensch werden. Und in der Frau sein Hilfe sein. Ein wunderbares Konzept. Wohl der Ehe, die da hinterkommt. Wenn die Frau spürt, mein Mann, der sorgt sich wirklich um mich. Und wenn der Mann spürt, Mensch, was habe ich in meiner Frau für eine wunderbare Hilfe. Die kommt ja auf Ideen, an die ich nicht im Entferntesten denke. Die weist mich auf Missstände hin, die weist mich auf unangenehme Charaktereigenschaften hin, was mir sonst niemand sagt. Die macht mir Mut zum richtigen Zeitpunkt. Die tritt mir auf die Füße zum richtigen Zeitpunkt. Einfach fantastisch. Also eine Ehe funktioniert, wenn dieses Konzept bejaht und verstanden wird. Und wir sind sehr dankbar, dass wir immerhin seit 49 Jahren ganz, ganz allmählich hinter diese Geheimnisse Gottes gekommen sind. Nicht, dass wir sie schon voll entdeckt hätten, aber es ist wirklich eine wunderbare Lernfabrik, wenn ich da einsteige. Wir sollten auch das noch als Grundlage zur Kenntnis nehmen. Es gibt ein paar Grundbedürfnisse, die sollte jeder Mann kennen und jede Frau. Und zwar auch gegenseitig, nicht wahr? Denn wir können uns diese Grundbedürfnisse nicht selber erfüllen. Aber der andere in einer funktionierenden Ehe, der kapiert das. Wir Männer, wir brauchen zum Beispiel Ruhe, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen gutes Essen. Ich habe noch keinen Mann gefunden, der dagegen protestiert hätte. Das sind solche seelischen, körperlichen Grundbedürfnisse. Warum braucht der Mann eigentlich Ruhe? Tja, da muss man eben den Mann studieren. Ja, ja, der Mann ist ein gedankliches Wesen und der schleppt immer einen ganzen Luftballon voller Gedankenpakete mit sich rum. Und bis er die ordnet, ja, und bis er die wieder in der richtigen Reihenfolge hat und bis er wieder in der Wirklichkeit des Alltags angekommen ist und aus seiner Ideenwelt aussteigt, braucht er eben ein bisschen Ruhe. Und ich bedauere die Männer, deren Frauen ihnen keine Ruhepausen gönnen. Ja. Was sitzt denn du schon wieder so rum? Das ist nicht schön. Nein, nein, Männer brauchen Ruhe. Die darf natürlich nicht ausgedehnt werden, nicht wahr? Aber zwischendurch im Alltag bewährt sich das. Sie brauchen Anerkennung. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber irgendwie ist das ein Elementarbedürfnis. Es ist nicht schön, wenn Frauen nur herumnörgeln. Wobei ich ja zugebe, dass es bei jedem Mann bestimmt eine Menge rumzunörgeln gibt. Aber wenn eine Frau das sich zur Angewohnheit macht, das ist ganz fatal. Warum ist das fatal? Weil sich der Mann dann seine Anerkennungsbonbons woanders sucht. Dann steigt er entweder voll und ganz in seinen Beruf ein oder in seinen Verein. Was weiß ich nicht, was er alles macht, in sein Hobby. Baut sich einen eigenen Freundeskreis oder sonst was auf. Oder surft im Internet. Irgendwie holt sich der Mann schon seine Bonbons. Aber ist doch ein falscher Weg. Der soll sie sich bei seiner Frau holen. Ein wichtiger Schlüssel für eine gute Ehe. Gutes Essen ist übrigens auch nicht nur ein gutes Essen. Also schmackhaft und so weiter. Gutes Essen ist ein bisschen mehr. Jesus hat 80% seiner seelsorgerlichen Gespräche im Zusammenhang von Mahlzeiten geführt. Es ist ein Geheimnis, da muss man mal ein bisschen nachdenken. Ein gutes Essen schließt nicht nur den Magen auf, schließt die Seele auf. Esskultur gilt es mal wieder zu produzieren und zu praktizieren. Nicht nur eine tiefgefrorene Pizza in die Mikrowelle schieben. Da muss man Atmosphäre gründen. Und dann schließen sich die Männerseelen auf. Da muss ein bisschen Esskultur wieder her. Haben wir schon gemerkt an unseren Kindern, besonders an den Jüngsten. Wenn man die fragte, wenn sie aus dem Gymnasium nach Hause kamen, wie es war, da hat man immer eine patzige Antwort gekriegt. Am besten fragt man gar nicht. Aber als sie dann sitzt, nicht wahr, und ein gutes Essen und ein bisschen Atmosphäre da war, da fing sie immer an, ganz von alleine zu erzählen. Man brauchte gar nicht zu fragen. Es sprudelte. So ist das. Und was braucht die Frau? Warum braucht die Frau Zärtlichkeit? Weil sie viel mehr Berührungspigmente auf ihrer Haut hat als der Mann. Das muss man einfach wissen. Das ist physiologisches ABC. Eine Frau ist berührungsempfindsam, empfindlich und ansprechbar. Nicht nur in den sogenannten erogenen Zonen, sondern überall. Das muss man wissen. Seine Frau braucht einen zärtlichen Mann und keinen Rohling. Bis ins Ehebett hinein. Ich kann die Frauen dann irgendwann verstehen, die sich verschließen oder frigide werden oder sonst was. Ja, wenn sie einen rohen Mann haben, der nicht diese Grundbedürfnisse erfasst, erkennt und praktiziert, das geht der Frau auf Dauer, wenn das dann Jahre, Jahrzehnte so läuft, so gegen den Strich, sie kann eines Tages nicht mehr. Ritterlichkeit braucht sie. Ja, das ist die sozusagen die andere Seite der Medaille. Ja, der Mann ist zum Hauptsein berufen, für Schutz und Fürsorge zuständig und die Frau wartet darauf. Ein Mann fragte mich neulich, was ist denn eigentlich ritterlich? Das ist ja berechtigt die Frage, nicht wahr? Ritter sind irgendwo ausgestorbene Wesen. Aber ich habe gesagt, wissen Sie was, gehen Sie zum nächsten Aldi-Parkplatz, stellen sich da mal 10 Minuten am Rand und gucken so, ob Sie irgendeinen Mann noch finden, der seiner Frau oder seiner Partnerin die Türen öffnet und schließt. Wenn Sie so ein Wesen entdecken, dann haben Sie einen ritterlichen Mann gefunden. Wer steht noch auf in der Straßenbahn? Tja, also die ritterlichen Leute sind selten geworden, aber Christen sollten sich dessen bewusst sein, dass Frauen sehr ansprechend, sehr ansprechbar auf ritterliche Männer sind. Und aus Zärtlichkeit und Ritterlichkeit entsteht Geborgenheit. Das ist eigentlich das Schönste, was ein Mann einer Frau vermitteln kann. Geborgenheit. Dass sie weiß, Mensch, der ist für mich da. Und auf den kann ich mich verlassen. Leider kann sich meine Frau manchmal nicht so auf mich verlassen. Dann höre ich was und dann mache ich es doch nicht. Es ist immer gut, wenn sie mir das aufschreibt. Ich habe oft eine To-Do-Liste vor der Nase. Es tut mir gut. Also Geborgenheit ist auch so ein Grundbedürfnis. In einer ungeborgenen Welt Geborgenheit zu erleben, das ist schon was Schönes. Ja, wir sollten auch das Dreieck bedenken, das eigentlich für Christen was Selbstverständliches ist, dass Gott in eine Ehe ja einbezogen gehört, dass man ein geistliches Leben praktizieren sollte, dass ein Tischgebet gesprochen wird oder dass eine Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder dran ist, und zwar vom Vater, nicht von der Mutter. Das muss nicht immer gleich eine fromme Sache sein. Was habe ich für Tiergeschichten erzählt, nicht wahr? Aber irgendwann haben die Tiere dann zu beten angefangen, nicht wahr? Also irgendwie habe ich versucht, die Kurve zu kriegen, dass ja ein Ewigkeitsbewusstsein in die Kinderseelen gelegt wird. Also Gott einzubeziehen sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber leider gibt es hier einen Unterschied. Viele meinen, wenn sie beten und wenn sie sich zur Gemeinde halten, wird die Ehe automatisch sozusagen intakt oder intakt bleiben. Und wir stellen fest, das ist leider manchmal nicht der Fall. Da beten die Leute, halten sich zur Gemeinde, ja, und lesen die Bibel, Hauskreis, alles ist soweit okay, aber die Ehe läuft nicht gut. Manchmal ist der Mann jeden Abend weg und immer mit einem guten Gewissen. Und die Frau darbt zu Hause. Für jeden hat er Zeit, nur nicht für mich. Also es gibt auch unter christlichen Vorzeichen manche Missverhältnisse und Missverständnisse in unseren Ehen. Und woran liegt's? Es liegt oft daran, dass das Dreieck nicht richtig verstanden wird. Wie ist das? Ich habe ja die Pfeile auf dem Bild gezeichnet, die einfach zeigen sollen, dass Mann und Frau natürlich ihr geistliches Leben, ihr Verhältnis zu Gott haben, aber sie sollten es nicht statisch verstehen, sondern sie sollten es dynamisch deuten und praktizieren. Wenn ich als Mann zu Gott bete und sage, Herr, hilf mir, ich habe jetzt einen schwierigen Chef gekriegt, hilf mir, Magenschleimhautentzündung kann sich zum Krebs entwickeln. Hilf mir, dass ich endlich mal mit meiner Schwiegertochter zurechtkomme. Hilf mir. Dann denken viele, ja irgendwie muss doch jetzt die Hilfe von oben kommen. Und wie kommt sie? Gott hilft kommunikativ. Gott hilft im Allgemeinen durch den, den er als Hilfe für mich als Mann eingesetzt hat. Und das ist meine Frau. Wie viele Männer laufen von Pontius zu Pilatus und ihre Frau sitzt zu Hause auf dem Sofa und wartet darauf, dass ihr Mann mal zu ihr kommt und sagt, Mensch, gib mir einen Rat. Ich komme ja mit dieser Situation nicht mehr zurecht. So sieht's doch aus. Umgedreht auch. Der Frau geht es schlecht und Gott aktiviert den Mann. Ich habe mal einen Lebensbericht gelesen eines englischen Wissenschaftlers und Literaturpreisträgers. Das war so erschütternd. Er erzählt von den letzten Lebensstunden seiner Frau und die ist dann ziemlich bald gestorben und dann hat er ihr Tagebuch gesehen. Und dann hat sie in den letzten Lebensmonaten Tagebuch geführt, wie viel Zeit sich ihr Mann für sie genommen hat. Und da schreibt sie, heute früh war er da. Wie habe ich mich gefreut. Heute war er nur am Abend ganz kurz da. Ein trauriger Tag. So hat sie Tagebuch geführt, wie viel ihr Mann sich um sie gekümmert hat. Und dem Mann, ist ein bedeutender Engländer gewesen, gingen dann die Tränen nur so runter. Sag, was habe ich alles versäumt an meiner Frau? Ich bin nur meiner Ehre hinterhergeschlichen und habe versucht, ein neues Buch und neue Anerkennung zu kriegen. Und meine todkranke Frau lag zu Hause, hat auf mich gewartet. Gott aktiviert den Mann, sich um seine Frau zu kümmern. Der kann das nicht von sich aus. Aber wenn er ein betender Mann ist, dann wird Gott ihm zeigen, wo es lang geht. Ja, die Ehe ist also kein Vertrag, sie ist eine Stiftung. Und wenn man das kapiert hat, dann denkt man nicht mehr an Scheidung. Eine Stiftung kann nicht geschieden werden. Ein Vertrag kann geschieden werden, ist klar. Kämpfen Sie bitte mit, liebe Brüder und Schwestern, dass nicht mehr so viele Ehen geschieden werden. Die Leute sollen zusammenbleiben, sollen sich zusammenraufen, sollen sich meinetwegen ruhig mal, na, ich will nicht gleich sagen, an die Gurgel gehen, aber mal eine laute Aussprache riskieren, dass die Fetzen fliegen. Aber sie sollen zusammenbleiben und dann das Wunder Gottes erleben, dass Gott aus dieser Krise was Gutes macht. Ein Vertrag kann ich jederzeit kündigen. Ist ja auch gut am Vertrag. Sehr gut. Aber Gott hat die Ehe als eine Stiftung in diese Welt hineingegeben. Und eine Stiftung ist unkündbar. Wir haben auch im Gemeindehilfsbund eine Stiftung. Die können wir einfach nicht ändern. Die ist so, wie sie ist. Und wer sie nicht haben will, der lässt sie eben bleiben. Aber wer in die Stiftung der Ehe eintritt, ja bitteschön, für den gelten jetzt die Stiftungsregeln und die sind von Gott. Das sind die Fundamente. Und jetzt gucken wir uns mal die Unterschiede von Mann und Frau etwas näher an. Eine kleine Typologie von Unterschieden. Und wenn ich die bedenke, dann komme ich so allmählich dahinter, was Gott überhaupt gemeint hat mit Mann und Frau und mit Hauptsein und Hilfesein. Und ich merke, da ist also wirklich oft meilenweit ein Abstand in der Wesensart, in der Schwerpunktbegabung. Und es ist doch schön, dass Gott die Polarität will. Fünf Lebensbereiche gucken wir uns mal eben an. Männer eignen sich die Wirklichkeit mit ihren Gedanken an und die Frauen intuitiv. Ich habe das vorhin schon gesagt, nicht wahr? Wir Männer, wir tragen einen Luftballon von Gedanken mit uns herum. Ich habe ja nichts gegen Gedanken. Aber es ist gefährlich, nur in Gedanken zu leben. Denn das Leben spielt sich normalerweise im Hier und Heute ab. Meine Frau fragt öfters, wo bist denn du? Ich sage, ja, Moment mal, ja, eigentlich bin ich hier. Sie sagt, nein, das sehe ich dir doch sofort an. Du bist in Gedanken, du bist gar nicht hier. Ich habe aber was mit dir zu besprechen. Wann bist du denn mal im Hier? Ich sage, naja gut, in 10 Minuten. Da komme ich dann in das Hier und Heute. Ja, und dann sage ich ihr, falls ich es vergessen sollte, erinnere mich dran. Ja, das müssen Frauen einfach zur Kenntnis nehmen, dass ihr Mann im Allgemeinen gar nicht da ist. Ja, ja, sonst riskieren sie einen Dauerfrust. Ja, die deuten das garantiert falsch. Was ist das für ein liebloser Gesell? Der hat überhaupt keine Augen für mich. Ich kann ja reden, was ich will. Das geht dann zum einen Rohr rein, zum anderen raus. Ja, so habe ich mir den Mann nicht vorgestellt. Nein, die Frau muss ihn erstmal ins Hier und Heute hineinholen. Das ist das Geheimnis. Du, ich habe was mit dir zu besprechen. Wann würde es denn dir recht sein? gleich oder in 10 Minuten oder in einer Stunde. Mir ist es egal. Wenn eine Frau so ankommt, hat sie gute Karten. Man muss den Mann aus seinem Schneckenhaus hinaus herauslocken, herausrufen. Und ja, irgendwann ist er dann auch draußen und hat dann ein Ohr. Und das ist ja wichtig. Also gedankliche Aneignung der Wirklichkeit, intuitive Aneignung. Die Lebensvielfalt wird unterschiedlich angepackt und geordnet. Wir Männer machen das linear, das heißt nacheinander. Die Frauen machen vieles gleichzeitig. Das muss man auch erstmal feststellen und ohne Neid zur Kenntnis nehmen, dass eine Frau verschiedene Dinge gleichzeitig hinkriegt. Kann ich nicht. Ich muss eine Sache zu Ende bringen und dann bin ich schon mal froh, wenn ich es überhaupt zu Ende bringe. Und dann kann ich mich der nächsten widmen. Wir Männer sind prinzipielle Wesen, wir bauen uns unsere Grundsätze. Die Frauen sind situationsbezogen. Die versetzen sich in einen anderen Menschen hinein. Der Vater sagt einfach, wenn ein Kind nicht abessen will, sagt, abessen, los, los, los. Du weißt doch, wie das läuft hier bei uns zu Hause. Abessen, Punkt. Das ist so ein typischer Mann. Grundsatz und der wird durchgezogen. Ob das Kind nachher Erbrechen hat oder nicht, das spielt zunächst mal keine Rolle. Wenn die Frauen natürlich für alles und für jedes Verständnis aufbringen und immer wieder ja, sich um die Situation kümmern, ohne Grundsätze, funktioniert Erziehung auch nicht. Denn Kinder sind schlau. Ja, die nutzen das sofort brutal aus. Ja. Und dann wickeln sie ihrer Mutter um den Finger. Da ist dann wieder ein Grundsatz gefragt. Gott hat das wunderbar eingerichtet. Ja, beides klingt zusammen und beides brauchen die Kinder und beides brauchen natürlich auch die Ehepartner. Die seelische Gesamtkonstitution ist unterschiedlich. Wir Männer brauchen gelingende Beziehungen in unserer Ehe, so wie unsere Luft zum Atmen. Warum? Das will ich in meinem dritten Teil dann auch noch ansprechen. Weil uns etwas weggenommen ist von Gott. Daraus ist ja dann die Frau geschaffen. Ich glaube fest, dass das wörtlich zu verstehen ist. War die erste Operation der Weltgeschichte. Uns Männern ist was weggenommen worden. Wir sind hilfsbedürftig gemacht worden von Gott. Und Gott hat uns in Gestalt der Frau sozusagen die weggenommene Seite unseres Wesens zugeführt, vor Augen gestellt. Aber weil das so ist, kriegen wir unseren Sinn und unseren Lebensbezug, wir Männer, eben erst in einer funktionierenden Beziehung hin. Da kriegen wir dann einen festen Charakter. Was ich bin, verdanke ich Gott. Aber im Grunde genommen auch meiner Frau, die mit Gottes Hilfe an mir sehr viel Arbeit hatte. 49 Jahre Arbeit. Das ist eigentlich ein Wunder Gottes, dass man ihr diese viele Arbeit noch gar nicht so ansieht. Immer noch frisch und jung geblieben. Ja, aber im Grunde ist es so, dass wir Männer die Beziehung brauchen. Die Frau hat eine Eigenstabilität, die wir nicht haben. 3-mal mehr Witwer heiraten wieder als Witwen. Der Mann ist ganz auf sich allein gestellt, weniger als eine halbe Nummer. Ja, wie viele Witwer sieht man, ja, die man gerade so das Allerwichtigste in ihrem Leben noch managen können, wohl dem das hinkriegt, mit Gottes Hilfe. Aber wie viele Frauen kriegen ihr Witwendasein gut gemanagt? Erstaunlich. Wenn mich jemand fragt, wer ist die stabilere Person, Männer oder Frauen, würde ich immer sagen, die Frau. Frau ist stabiler, hat mehr seelische Potenz auf der Waagschale als der Mann. Gucken wir uns noch Stärken und Schwächen an. Das hängt natürlich hier alles miteinander zusammen. Männer haben natürlich eine sachliche Stärke, das ist klar. Aufgrund ihrer gedanklichen Aktivität federn sie die Eindrücke des Tages besser ab als die Frau. Bei der Frau geht alles direkt in die Seele. Wenn der Nachbar mal wieder ein hässliches Wort über den Zaun geworfen hat, ach, das setzt sich fest. Wenn das Kind wieder eine 5 nach Hause bringt, das setzt sich fest. Und der Mann mal wieder den Hochzeitstag vergessen hat, das setzt sich fest. Dann kommt eine Frau nicht einfach so locker vom Hocker drüber hinweg. Da kommt der sachliche Mann, nimmt sie in den Arm und gleicht die seelischen Schwankungen bei seiner Frau wieder aus. Das ist viel wert, wenn der Mann seine Sachlichkeit einsetzt und sagt, du pass mal auf, mit Gottes Hilfe kommen wir darüber hinweg. Gott hat schon oft geholfen, er wird auch diesmal helfen. Die Frau hat personale Stärke. Die ist Weltmeister in Beziehungen aufbauen, in Beziehungen pflegen. Die Berufe der Frau in der Bibel sind alle Beziehungsberufe. Diakonisch, pädagogisch, seelsorgerlich, da ist die Frau spitze. Und man sollte Berufe, ja, frauliche Berufe fördern, die Beziehungsberufe sind. Eine Frau, die immer nur am Computer sitzt und keine menschlichen Beziehungen aufbauen kann, ist eigentlich ja, von ihren Potenzen her gar nicht ausgelastet. Ja. Leider wissen manche Frauen über sich selbst zu wenig Bescheid. Sonst würden sie ihre natürlichen Grundbegabungen mehr einsetzen. Personale Stärke. Wir Männer können das natürlich auch, aber wir müssen es lernen. Jesus sagt, ja, wer ihm nachfolgt, ja, der steht im Licht. Und im Licht können wir natürlich auch vieles lernen. Und Paulus sagt, ihr Männer, lernt Liebe bei Christus. Lernt wirkliche, hingebungsvolle Liebe bei Christus. Epheser 5. Wir Männer sind schöpferisch, darf man ja wohl so sagen. Das macht auch der Ideenreichtum. Wir können Häuser entwerfen und Flugzeuge, allerdings auch Atombomben. Die Frau hat gestaltende Kraft. Es gibt ganz viele Komponisten, wenige Komponistinnen, aber wunderbare Interpretinnen. Ja, hier haben wir wieder ja, die gottgewollte Unterschiedlichkeit. Und gibt es auch Schwächen? Natürlich gibt es auch Schwächen. Was ist die Schwäche beim Mann? Ich beziehe mich jetzt mal auf Paulus, Epheser 5. Der Mann ist sehr verliebt. Sehr verliebt. In sich selbst. Das ist das Problem beim Mann. Ja? Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann wäre alles besser. Ja? Also, so ein etwas übersteigertes Selbstbewusstsein läuft bei vielen Männern mit. Warum haben die eigentlich mich noch nicht entdeckt? Ich bin doch so begabt und so vielfältig einsetzbar. Mensch, Meier! Das ist die Selbstverliebtheit des Mannes und die ist natürlich eigentlich grässlich. Denn der soll sich nicht selber lieben, der soll seine Frau und seine Kinder lieben und der soll Gott lieben lernen. Und dann kann er sich natürlich auch selber lieben. Also, das ist das Problem beim Mann. Hat die Frau auch ein Problem? Sie hat auch ein Problem. Auch das nennt Paulus beim Namen. beziehe mich wieder auf Epheser 5. Und da sagt der Mann zur Frau, liebe Frau, stell dich nicht über deinen Mann, sondern stell dich unter ihn. Du bist in vielerlei Beziehung besser ausgestattet als er. Du kommst mit dem praktischen Leben besser zurecht. Aber pass bloß auf, dass du aus dieser Überlegenheit keine Überheblichkeit machst. Pass bloß auf. Deswegen ist das Problem der Frau die Dominanzorientierung. Die stellt sich schnell über den Mann und denkt, ich kann es ja sowieso besser. Ja, und dann kommt so ein Tonfall hinein und dann macht der Mann die Ohren zu. Ja. Und das ist manchmal gar nicht beabsichtigt. Manchmal rutscht auch meiner Frau so ein Ton raus. Ich sage, Lieselotte, bitte rede nicht weiter. Ja, ich kann nicht zuhören, wenn du so von oben sprichst. Das ist biblische Psychologie. Und die sollten wir doch mal ernst nehmen. Ihr Frauen, sagt Paulus, ordnet euch unter. Freiwillig. Aus Einsicht. Liebe Frau, fördere das Hauptsein deines Mannes und nimm nicht die Geschicke von Ehe und Familie in deine Hand. In der Überzeugung, du könntest alles besser. Ja, das sind so ein paar kleine Unterschiede von Mann und Frau. Gucken wir uns mal noch die Prioritätenliste an. Gott, Ehepartner, Kinder, Beruf und dann kommt alles Weitere. Sollte man immer mal wieder sozusagen in einem Ehegespräch durchtesten, liege ich eigentlich richtig in meiner Prioritätenliste? Kommt nächst Gott wirklich der Ehepartner? Es gibt nämlich spezifische Verlagerungen, nicht wahr? Der Mann, der schiebt schnell den Beruf über die Familie. Und die Frau schiebt schnell die Kinder über den Mann. Das sind Verlagerungen, die problematisch sind. Erst kommt der Ehepartner und dann kommen die Kinder, dann kommt der Beruf. Das muss man wieder neu buchstabieren. Und Eltern kommen an fünfter Stelle. Und kommen natürlich jetzt gleich wieder Leute, sagen, oh, das Gebot, du sollst die Eltern ehren. Natürlich soll ich die Eltern ehren. Aber in der inneren Rangfolge ist die Ehe wichtiger als die Eltern-Kind und die Kinder-Eltbeziehung, Elternbeziehung. Wie viele Dramen und Tragödien spielen sich da ab, dass Eltern eine zu große Rolle in den Ehen spielen. Deswegen halte ich diese Prioritätenliste für ganz nützlich. Ja, natürlich läuft das alles nicht sozusagen mit links. Frauen müssen lernen, Hilfe zu sein und dem anderen nicht das zu geben, was er will, sondern was er braucht. Das ist nämlich die echte Hilfe. Viele Frauen meinen, auch wenn sie alles machen, was der Mann will, dann ist das schon okay. Nein! Was will der Mann alles, wenn der Tag lang wird? Ja? Wenn die Frau nur Erfüllungsgehilfin seiner Wünsche ist, dann kriegt sie einen, ja, was kriegt sie dann? Pantoffelhelden oder sonst was. Aber kriegt sie keinen verantwortungsfähigen Mann. Sie muss ihm auch widerstehen und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Und zwar deinetwillen. Das ist deine Aufgabe. Bitte erzähl du die Gute-Nacht-Geschichte. Bitte füll du die Steuererklärung aus. Ja? Bitte fahr du das Auto zur Inspektion. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, da müssen Frauen sagen, nein, Schluss. Ja, und viele Frauen sagen dann aus Mitleid, ach Mensch, überlasteten Ehemann, ach, ich mach's, bevor ich das große Trara wieder eingehe. Und dann machen sie es. Und was kriegen sie im Endeffekt? Einen verantwortungsunfähigen Mann. Das ist schlecht. Also, man muss die Dinge immer sehr komplex sehen. Ja, wenn Frauen zu sehr klagen über ihren verantwortungsunwilligen Mann, dann muss man auch mal gegenfragen. Was haben Sie denn bitte schön bisher dazu beigetragen, dass Ihr Mann Verantwortung lernt, wenn er sie schon nicht bei seinem eigenen Vater gelernt hat? Viele haben ja ein ganz verkümmertes Vaterbild in ihrem Herzen. Ja? Vater war überall und nirgends, aber doch nicht bei seinen Kindern. Und so ein Kind, wenn es dann erwachsen geworden ist, soll Verantwortung haben? Ja, bitteschön, wo soll es denn diese Verantwortung gelernt haben? Wenn der Vater immer weg war, wenn nur Streit war oder wenn Patchwork-Situationen zu Hause waren. Wo soll es denn herkommen? Also eine ganz große Aufgabe, dem Mann das zu geben, was er braucht. Unter Gebet die Weisheit Gottes zu erbitten. Jakobus 1, Herr, zeige mir, dass ich meinem Mann das gebe, was er braucht, um ein Mann zu werden. Wie viele Frauen beten das täglich? Das möchte ich gern mal wissen. Und das wäre mit das allerwichtigste Gebet überhaupt. Ich weiß, dass meine Frau täglich um Weisheit bittet, damit sie mich schwierigen Kunden einigermaßen richtig behandeln kann. Ich bin ein sehr schwieriger Kunde. Einzelkind, verwöhnt, kriminell gewesen, von der Schule geflogen. Na, ich habe einiges zu bieten. Ja? Und mit so einem Wesen umzugehen, ja? Männer sind rohe Eier. Wenn man die falsch anfasst, hat man den Salat. Ja? Das braucht Weisheit. Viel Weisheit. Ja, und so muss der Mann auch lernen, Haupt zu sein. Ist auch nicht so einfach, von einem selbstverliebten Status in einen liebesfähigen Mann sich zu verwandeln. Selbstverliebte Männer sind schwierige Zeitgenossen, aber liebende Männer sind eine Wohltat. Ich hoffe, wir kennen alle liebende Männer. Sehr wichtig, dass wir auch Vorbilder haben, ja? Dass wir Freunde haben, dass wir Menschen haben, die wirklich uns auch ja, ein echtes Beispiel gelungenen christlichen Glaubens zeigen. Ich bin dankbar, dass ich solche Menschen kenne. Wir haben einen Freundeskreis seit vielen, vielen Jahren in Sachsen. Wir treffen uns einmal im Jahr und da sind wir nun seit 1973 zusammen und ja, wachsen miteinander hin, zur Ewigkeit hin, 5 Ehepaare, ist einfach schön. Ja, der liebende Mann, ich habe es schon gesagt, er kann nur durch Christus zur Liebe hin wachsen. Aus sich heraus klappt das nicht. Er soll sich bei Christus, ja, ein Vorbild, ein Urbild, ein Beispiel nehmen. Wir brauchen Männerarbeit in den Gemeinden. Ich hoffe, dass in dieser Gemeinschaft Männerarbeit läuft. Männerkreise. Dass die zu Christus hinwachsen. Nur der von Christus erlöste Mann kann die Frau neu gewinnen und erobern. Den ganzen Feminismus, alles, was wir heute haben an gesellschaftlicher Unterwanderung, die Gender-Ideologie, können wir nur durch liebende Männer überwinden. Davon bin ich überzeugt. Jegliche Investition in christliche Männerarbeit, unwahrscheinlich wichtig. Unwahrscheinlich. Ja, wir sitzen ja alle im selben Boot. Wir tragen an unsere Geschichte. Wir können über Humanismus nachdenken, über Rationalismus, Neomarxismus. Das ist alles Prägungskraft für uns, für die Gesellschaft. Und wir als Christen sitzen mittendrin. Und die Gesellschaft läuft einen anderen Weg. Sie läuft in die Selbstbestimmungsideologie hinein. Und wir Christen sagen nein. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und er wird nur Sinn und Glück und Zufriedenheit erfahren und erleben können, wenn seine Beziehungen stimmen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Nächsten. Dann erfüllt sich sein Leben. Und die Selbstbestimmungsleute sagen, wenn du dich mit deinen Wünschen verwirklichst, dann bist du glücklich. Und das stimmt nicht. Und da haben wir echt etwas anderes zu bieten. Und ich glaube, Gemeinde Jesu hat Zukunft. Denn diese egoismusorientierte Gesellschaftslinie heute produziert unglückliche Menschen. Und Christen sollten eigentlich berufen sein, zufrieden und glücklich anderen ihr Glück vorzuleben. Nietzsche hat gesagt, wenn ich an den christlichen Gott glauben sollte, dann müssten mir die Christen etwas erlöster aussehen. Da ist schon was dran. Ja, wir als Christen, wir haben hier eine große Verantwortung. So, und dann kommen wir in den Schlussteil. Wir gucken nochmal uns den Wert der Ehe in puncto Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit an. Gucken nochmal auf den Anfang und auf das Ende der Ehe in biblischer Sicht. Die Ehe beginnt, ich habe es schon gesagt, wenn Mann und Frau in die Stiftung der Ehe eintreten. Und wie geschieht das und wann geschieht das? Mit dem öffentlichen, gegenseitigen, lebenslangen Treueversprechen. So läuft das. Und wo geschieht das? Im Standesamt. Ja? Da beginnt die Stiftung der Ehe. Ob das nun die lange Fassung oder die kurze Fassung ist, spielt keine Rolle, nicht wahr? Man kann ja die lange Fassung nehmen, da kriegt man noch eine kleine Predigt zugeliefert. Man kann eine kurze Fassung nehmen, die ist ein bisschen billiger. Dann ist man schneller verheiratet. Aber wie auch immer, im bürgerlichen Gesetzbuch ist die Ehe definiert als lebenslange Treuegemeinschaft. Und das wollen wir nicht geringschätzen. Im Islam ist die Ehe anders definiert. Und die Grünen und die Linken wollen die Ehen umdefinieren. Das wissen wir, denke ich, auch. Noch ist sie vom biblischen Tenor her definiert. Ich weiß nicht, wie lange. Und wann endet sie? Mit dem Tod eines Ehepartners. Endet sie vor dem Scheidungsrichter? Nein. Muss man mal nachlesen. Römer 7, 1. Korinther 7, da steht das schwarz auf weiß drin, dass der Tod eines Ehepartners eine Ehe beendet und nichts anderes. So, aber ich habe gesagt, dass ich ein paar Sätze noch über 1. Mose 2, 24 weitergeben möchte. Ich wiederhole das Wort. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und die zwei werden eins sein. Das sollten wir vielleicht doch noch zum Schluss uns nochmal vornehmen. Darum. Ja, warum? Warum wird der Mann sich seine Frau holen und die Frau den Mann? Warum? Ja, der Zusammenhang zeigt es. Weil Gott aus dem Mann heraus die Frau erschaffen hat. Und weil jetzt der Mann in eine existenzielle Sehnsucht nach seinem verloren gegangenen, ihm entnommenen eigenen Wesensstück versetzt wurde. Deswegen sucht er sich seine Frau. Er sucht sein verloren gegangenes Stückchen Ich wieder. Das ist das Geheimnis. Und Gott hat die Ehe sozusagen gegen alle Sündhaftigkeit durchgesetzt, in diese Welt hineingesetzt. Und er hat eine so tiefe Zuneigung der Geschlechter einprogrammiert, dass selbst die Sünde, das heißt der Egoismus, Mann und Frau nicht voneinander abhalten, sich zu suchen. Das finde ich genial, von Gott gemacht, dass er schon bei der Erschaffung des ersten Menschenpaares
das so genial hingekriegt hat, dass er im Blick auf den Sündenfall diese tiefe Sehnsucht in die Gene des Mannes und der Frau hineingestopft hat. Und deswegen wird es Ehe geben, solange diese Erde besteht. Davon bin ich überzeugt. Im Moment hat die Ehe sozusagen wieder ein bisschen Konjunktur, aber das kommt und geht. Aber ganz unterkriegen lässt sie sich nie. Die Frau ist ihm zur Seite gestellt und das, was ihm genommen wurde, hat er in Gestalt seiner Frau wieder vor Augen. Ein grandioses Konzept. Zwei Punkte sollte man beherzigen und ich sagte vorhin schon, es ist so eine ganz kleine Mini-Eheschule, wie eine gute Ehe besser werden kann. Aber zwei Punkte, zwei Herausforderungen, die muss man einfach managen. Sonst nützt alles Beten nichts, sage ich mal. Der erste Punkt, die Ehe ist vorrangig vor den Eltern. Und wir könnten Storys über Storys erzählen, wie gut gemeinte Ratschläge, wie gut gesonnene Eltern das Glück ihrer eigenen Kinder gefährden und ruinieren, indem sie in die Ehe hineinregieren. Ja? Manchmal mit Geld, manchmal ohne Geld, manchmal mit einer Tasse Kaffee. Hat uns neulich jemand erzählt, ein junges Ehepaar, halbes Jahr verheiratet. Mutter wohnt im Zweifamilienhaus unten, junge Paar wohnt oben. Und also der junge Mann, der Ehemann, kommt jeden Nachmittag 4:30 von der Arbeit heim. Mutter lehnt sich zum Fenster raus und sie sieht da hinten ihn kommen, setzt Kaffeewasser auf. Er kommt näher, sie macht das Fenster auf, dein Kaffee ist fertig. Der kommt rein, trinkt den Kaffee, geht hoch zu seiner Frau und nach einem halben Jahr ist die Ehe kaputt. So läuft das heute, ja. Die junge Frau ist sich zu blöd, kommt sich zu blöd vor, dagegen zu protestieren, aber sie entwickelt einen Groll. Warum geht er nicht erstmal zu mir? Latscht er zu seiner Mutter. Ja, der muss da erstmal zu seiner Frau gehen. Und diese Mutter, die kann ihm 1000 Tassen Kaffee kochen. Ja? Aber doch bitteschön, erst dann, wenn er bei seiner Frau war und das Wichtigste des Tages mit seiner Frau besprochen hat und nicht mit der Mutter. Wir könnten Storys über Storys erzählen, ja? Wie gewollt und ungewollt Eltern die Ehe ihrer Kinder gefährden und wie falsche Bindungen, ja, an Eltern und manchmal auch an Vorfahren, eine junge Ehe gefährden und zerstören. Ich will das hier nur andeuten und ich glaube, die Dinge sind so weit verbreitet, dass ich gar keine Beispiele mehr erzählen muss. Ja, in vielen Variationen gibt es diese Bindung an Eltern und diese Bindung von Eltern an Kinder. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin Einzelkind. Wie hat sich meine Mutter nach dem Tod meines Vaters an mich gebunden? Ich war plötzlich ein Halbgott. Ja? Und meine Frau lief unter ferner Liefen. Ja? Und ich habe das zu spät gemerkt. Und meine Frau hat gelitten, jahrelang. Und ich halte Eheseminare, bis mir endlich die Erleuchtung kam, dass ich meiner Mutter gegenübergetreten bin und gesagt habe, Mutti, so geht es nicht mehr weiter. Du siehst ja nur noch mich. Ich bin verheiratet. Habe ich sehr deutlich mit ihr reden müssen. Leider 20 Jahre zu spät. Das war einer der schwersten Fehler meines Lebens, dass ich diese Dinge nicht angepackt habe. Da sind die Männer gefordert, wenn solche Bindungen noch da sind. Ja? Bitteschön, ja? Kann ich nur sagen, liebe Männer, treten Sie Eltern und Schwiegereltern entgegen und sagen, freundlich, aber mit Bestimmtheit, greife nicht ein in unsere Ehe.
wichtiger biblischer Grundsatz.
Ja, und dann muss man natürlich auch einiges tun, das sagt die Bibel, mit dem seiner Frau anhangen, dass ja, man sich selber anhängt aneinander. Gott führt zusammen, Gott fügt zusammen, Gott hält zusammen, aber bitteschön, das muss ich nun auch machen. Also ein Tag, sage ich mal, einmal die Ehefrau drücken, einen Kuss, ein Liebeswort, das ist sozusagen das absolute Minimum, das ist McDonald's. Ja? Also haben Sie Ihrer Frau heute schon gesagt, dass Sie sie schätzen und lieben? Einmal gedrückt, einen Kuss gegeben, eine liebe Tat, eine Geste, das ist McDonald's, das ist das Minimum. Alles, was darüber ist, ist okay. Aber was darunter ist, ist schädlich. Ist absolut schädlich. Ja. Ein Tag ist für mich mies gelaufen, wenn ich an diese Essentials nicht denke. Ja. Meine Frau wird jeden Morgen gedrückt, damit ich es bloß nicht vergesse. Ja. Und sie kriegt jeden Tag ihren Kuss und nicht nur einen. Und es muss ihr jeden Tag in irgendeiner Weise klar gemacht werden, wie wichtig und unverzichtbar sie für mich ist. Manchmal vergesse ich es und das ist schlimm. Kann besser werden. Vielleicht nach der Goldenen. Ja, also dieses Zusammenbleiben und die kleinen Gesten des sich aneinander ankleben sind so ganz wichtig. Ja. Sagt dieses biblische Wort. Gott klebt zusammen, also bitteschön muss ich mich auch immer wieder ankleben. Ja, und dann kommt die Verheißung. Und das ist jetzt das letzte Bild. Dann sagt Gott, dann werdet ihr eins sein. Aber ist doch irgendwie sehr interessant ausgeführt und ausgedrückt. Ihr werdet eins sein. Was ist damit gemeint? Keine Vereinerleihung. Es gibt ja, also wir sind ja keine Hundehalter. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, wenn Menschen Jahrzehnte mit Hunden zusammenleben, die nehmen dann irgendwie die Physiognomie des Hundes an. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber es gibt Eheleute, die sehen das Ideal ihrer Ehe darin, den anderen sich anzugleichen. Ja? Der darf dann nichts anderes denken. Nur noch das, was man selber denkt. Das ist für mich tödliche Langeweile. So hat Gott doch keine Ehe gewollt, dass ich mich angleiche. Nein, das ist für mich hier ein Bild aus der Musik. Ja? Töne, die sich angleichen, die werden immer hässlicher. Wir haben hier Musikanten unter uns. Ne? Eine Sekunde, können wir mal eben eine Sekunde hören? Ja, nur eine Sekunde. Ja. Zum Weglaufen, zum Weglaufen. Das sind aneinander angeglichene Töne. Nein, eine Ehe ist was anderes. Da lässt man den anderen stehen in seiner Unterschiedlichkeit und sagt Gott, Halleluja. Und ich darf mich ärgern über die Andersartigkeit des anderen, dass er andere Akzente und andere Meinungen hat, anderen Geschmack hat und was weiß ich nicht anders ist. Aber bitteschön, ich darf nicht an ihm rumfummeln, ja, und ihn zu mir rüberziehen. Wer das will, der sollte nicht heiraten. Der sollte sparen, sich eine Einzimmerwohnung kaufen, überall Spiegel reinsetzen, sieht er immer nur sich selbst. Ja? Und dann kann er zufrieden und glücklich sterben. So ist Ehe nicht gemeint. Ärgern Sie sich an der Andersartigkeit des anderen, aber danken Sie Gott dafür. Das ist der Sinn. Und das ist das Einssein. Ja? Trotz Unterschieden bin ich eins. Und ich weiß mich wunderbar gesegnet durch die Unterschiede meiner Frau. Und sie weiß sich gesegnet durch die Unterschiede, die ich einbringe. Ja? Obwohl ich manchmal ein schwieriger Zeitgenosse bin. Aber wir halten zusammen, weil Gott uns zusammenhält. und wir empfinden das als ein wunderschönes Eins-Sein und Eins-Werden, und das wünsche ich uns allen. Ich bete. Herr Gott, himmlischer Vater, nun wollen wir dir danken, dass wir dein Wort haben und dass wir in deine Geheimnisse ein klein wenig Einblick nehmen können, wenn wir dein Wort studieren. Herr, das Hauptsein, das Hilfesein der Frau, das Hauptsein des Mannes, die Unverletzlichkeit der Ehe, die Unauflösbarkeit der Ehe, Herr, das Abnabeln vom Elternhaus, die Unterschiedlichkeit in der Wesensart von Mann und Frau, das sind ja alles so tiefe von dir gewollte Ehetatsachen. Herr, hilf, dass wir das ernst nehmen, dass wir es verstehen, dass wir es praktizieren und dass neues Licht und neues Leben in unsere Ehen, in unsere Beziehungen hineinkommen. Und hilf, dass wir Spannungen aushalten und dass wir uns freuen über die Andersartigkeit des anderen. Und hilf, dass auch Humor und Gelassenheit in unseren Ehen herrschen und dass die Kinder und Enkelkinder davon was abkriegen und dass sie eine Freude und eine Sehnsucht nach einer gelingenden Ehe entwickeln, entgegen dem Trend unserer Zeit. Und so segne auch diesen Vortrag und auch die Aufnahme, die gemacht wurden. Herr, und so bitten wir dich, segne uns und lass uns ein Segen sein für andere. Segne diese Gemeinschaft hier, diese landeskirchliche Gemeinschaft, in all dem Tun und Lassen. Und hab Dank, Herr, dass wir berufen sind, Licht und Salz zu sein für eine Welt, die im Sterben liegt. Und dass wir berufen sind, eine alternative Gemeinschaft zu sein, die aus deiner Kraft lebt und zur Ewigkeit hin steuert. Herr, hab Dank und hilf, Herr, dass wir alle wachsen im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, und erhalte uns alle, Herr, bei dem einen, dass wir deinen Namen lieben und fürchten. Amen. Amen. So, ein paar kleine Ehebuchhinweise noch. Das ist hier unser Ehebuch, ein Eheseminar. Das sind hier die ganzen Folienbilder. Das ist da alles mit drin. Wer es nochmal nachlesen oder jemand mitnehmen will, kann es gerne mitnehmen. Dann habe ich 1. Korinther 7 zitiert. Auch zum Thema Sexualität habe ich so gut wie nichts gesagt. Das schönste Kapitel zur Sexualität, was es überhaupt gibt, ist 1. Korinther 7. Ihr Männer, gebt die Verfügung über eure Sexualität ab an eure Frauen. Ihr Frauen, gebt die Verfügung über eure Sexualität ab an eure Männer. Sie gehört euch nicht. Meine geschlechtlichen Organe gehören meiner Frau. Die meiner Frau gehören mir. In diese Geheimnisse hineinzudenken, ist auch schon sehr, sehr lohnend. Und dann natürlich Scheidung, Wiederheirat, all das ist 1. Korinther, habe ich auch eine Auslegung. Epheser habe ich oft zitiert, Epheser 5, eigentlich das schönste Kapitel, mit der Liebe, die der Mann lernen muss, und die Unterordnung, die die Frau lernen muss, ist das hier, Epheser, ist auch der Galaterbrief mit drin, das sind die 10 Gebote, neues Büchlein von mir. Das ist Thema Scheidung, Wiederheirat, sehr notvoll, nochmal ein paar biblische Argumente zusammengestellt. Und das ist hier Glauben, Hoffen, Lieben, ein Glaubensseminar, was ich gerade im Blick auf die heutigen Herausforderungen geschrieben habe. Da ist auch einiges drin, Reinheit in pornografischer Zeit. Über Pornografie habe ich gar nichts gesagt, was viele Männer letztlich umtreibt und insgeheim steuert, ist die Pornografie, die sich nicht verflüchtigt in den Seelen, die Fremdsteuerungsmechanismen auslöst. Wer das also mal erforschen will, Ursache, Heilung, homosexuelle Empfindungen zur Homosexualität, habe ich auch kein Wort gesagt, kann ich alles sagen in einem Vortrag. Das ist dann hier drin, wie Männer Männer werden, mit Freuden Frau sein, Kommunikation, das Wesen Gottes und seiner Schöpfung. Also kann man sich gern noch ein bisschen anschauen. Jetzt gebe ich das Kommando ab.